Anne Frank. Anne Frank, mit vollständigem Namen Annelies Marie Frank, wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Sie starb im Konzentrationslager Bergen-Belsen im Februar oder Anfang März 1945. Sie war eine deutsche Jüdin. 1934 floh sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margot aus Deutschland in die Niederlande, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entkommen. Von Juli 1942 bis August. 1944 lebte die Familie versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam. Dort schrieb Anne ihre Erlebnisse und Gedanken in ein Tagebuch. Ihr Vater Otto Frank veröffentlichte dieses Tagebuch nach dem Krieg unter dem Titel Tagebuch der Anne Frank. Das Tagebuch gilt als wichtiges historisches Zeugnis. Anne Frank steht heute als Symbol für den Widerstand gegen die Unmenschlichkeit des Völkermordes während der Zeit des Nationalsozialismus. Nationalität, Identität und Sprache. Anne Frank wurde in Frankfurt am Main geboren und lebte dort bis 1933. Nach der Emigration in die Niederlande sprach sie bald fließend Niederländisch und fühlte sich stark mit dem Land verbunden. In ihrem Tagebuch distanzierte sie sich deutlich von Deutschland und betonte mehrfach den Wunsch, Niederländerin zu werden. Ein Wunsch, der sich durch ihren frühen Tod nicht erfüllen konnte. Kindheit in Frankfurt. Anne Frank kam am 12. Juni 1929 zur Welt. Sie war die zweite Tochter von Otto Frank und Edith Frank Holländer. Die Geburt fand in der Klinik des Vaterländischen Frauenvereins an der Eschenheimer Anlage in Frankfurt am Main statt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde diese Klinik zerstört. Die Familie wohnte zunächst im Haus Marbachweg 307. Ab 1931 lebte sie in der Ganghofer Straße 24. Beide Häuser liegen im Frankfurter Stadtteil Dornbusch und sind noch erhalten. Anne und ihre 3 Jahre ältere Schwester Margot wuchsen in einer weitgehend assimilierten jüdischen Umgebung auf. Zu ihren Freundinnen und Freunden gehörten katholische, protestantische und jüdische Kinder. Die Franks waren Reformjuden. Sie bewahrten viele Traditionen des jüdischen Glaubens, pflegten jedoch nur wenige rituelle Gebräuche. Edith war das religiösere Elternteil. Otto, der im Ersten Weltkrieg als Offizier gedient hatte und nun ein Unternehmen leitete, kümmerte sich besonders um die Bildung seiner Töchter. Seine umfangreiche Privatbibliothek ermunterte beide Mädchen zum Lesen. Margot galt als gutmütig, vorbildlich und zurückhaltend. Anne wurde als vielseitig interessiert, lebhaft, extrovertiert und manchmal impulsiv beschrieben. Der ständige Vergleich mit ihrer Schwester ließ sie sich oft benachteiligt fühlen. Bis die judenfeindliche Politik der Nationalsozialisten ihr Leben erschütterte, erlebte Anne eine unbeschwerte Kindheit. Sie besuchte regelmäßig ihre Großmutter Alice Frank in Basel. Dort lebten auch ihre Tante Helene, genannt Leni, sowie die Cousins Stefan und Bernhard. Die Familie war nach Basel gezogen, nachdem Helenes Ehemann 1929 die Schweizer Vertretung der Firma Opekta gegründet hatte. Cousin Bernhard erinnerte sich später an Anne als fröhliches Kind, das viel lachte. Am 13. März 1933 errang die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bei der Kommunalwahl in Frankfurt die Mehrheit. Wenige Wochen später, am 1. April, folgte dort der sogenannte Judenboykott. Otto Frank sah große Gefahren für seine Familie. Noch im selben Jahr zog Edith mit den beiden Mädchen nach Aachen zu ihrer Mutter Rosa Holländer. Otto blieb vorerst in Frankfurt. Kurz darauf erhielt er von Robert Feigs das Angebot, in Amsterdam eine Niederlassung der Firma Opekta aufzubauen. Otto reiste in die Niederlande, organisierte das Geschäft und bereitete alles für die Ankunft seiner Familie vor. Exil in Amsterdam. Edith reiste im Herbst an, um eine Wohnung zu suchen. Margot kam im Dezember nach, Anne folgte im Februar 1934. Die Familie wohnte in einem Mehrfamilienhaus am Merwedeplein 37 im neuen Stadtteil Rivierenburt am damaligen Südrand von Amsterdam. Viele jüdische Familien aus Deutschland fanden dort Zuflucht, weil sie sich in den Niederlanden sicherer fühlten. Die Eltern Otto und Edith Frank achteten im Exil weiter auf die Bildung ihrer beiden Töchter. Margot besuchte eine öffentliche Schule. Anne wurde an der öffentlichen Montessori-Schule in der benachbarten Nierstraat angemeldet. Margot war besonders gut in Mathematik, während Anne beim Lesen und Schreiben glänzte. Zu Annes engsten Freundinnen ab 1934 gehörten Hanna Goslar und Sanne Ledermann. Hanna erinnerte sich später daran, dass Anne oft heimlich schrieb und nie den Inhalt verriet. Diese frühen Aufzeichnungen sind verloren. Hanna, von Anne liebevoll Hanneli genannt, blieb bis zu ihrem Tod im Oktober 2022 eine wichtige Zeitzeugin. Ihre Erinnerungen wurden 1998 von Alison Leslie Gold veröffentlicht. Auch Jacqueline van Maarsen berichtete wenige Jahre später von gemeinsamen Erlebnissen mit Anne. In den Sommern 1935 und 1936 verbrachte Anne unbeschwerte Ferien auf dem Anwesen ihrer Pariser Großtante Olga Spitzer in Sils im Engadin Segel und freundete sich dort mit einem Mädchen aus dem Ort an. Otto Frank übernahm ab 1933 die Leitung der niederländischen Filiale der Firma Opekta. 1938 gründete er gemeinsam mit dem jüdischen Fleischer Hermann van Pels die Gewürzfirma Pektakon. Otto bemühte sich, das Familieneinkommen zu sichern, nachdem er erlebt hatte, wie die Bank seines Vaters Michael in Frankfurt, schon durch die Weltwirtschaftskrise 1929 geschwächt, von den Nationalsozialisten enteignet worden war. 1939 zog Ediths Mutter zu den Franks nach Amsterdam und blieb dort bis zu ihrem Tod im Januar 1942. Die Grausamkeit der Nationalsozialisten wurde der Familie durch Ediths Bruder Walter Holländer deutlich. Er war während der Novemberpogrome 1938 verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht worden, durfte aber später mit einer Sondergenehmigung in die Niederlande reisen. Trotz seiner Berichte bezeichnete Otto Frank die Ereignisse zunächst als Fieberanfall, der sich legen müsse. Diese Hoffnung wich, als deutsche Truppen im September 1939 Polen überfielen und der Zweite Weltkrieg begann. Viele Flüchtlinge befürchteten nun, dass auch die neutralen Niederlande gefährdet seien. Am 10. Mai 1940 griff die deutsche Wehrmacht die Niederlande an und besetzte das Land. Die niederländischen Streitkräfte kapitulierten. Königin Wilhelmina floh nach London. Rasch wurde klar, dass die jüdische Bevölkerung dieselbe Verfolgung erwartete wie in anderen besetzten Gebieten. Otto und Edith Frank konnten ihre Töchter nicht länger vor der Realität schützen. Anne, die gewohnt war, ihre Meinung durchzusetzen, verstand die Welt nicht mehr. Briefe, die 2007 entdeckt wurden, zeigen, dass Otto Frank mehrfach versuchte, mit Hilfe seines Freundes Nathan Strauss Asyl in den Vereinigten Staaten oder auf Kuba zu erhalten. Sogar die First Lady Eleanor Roosevelt wurde kontaktiert. alle Bemühungen scheiterten. Aufgrund des Reichsbürgergesetzes verlor die Familie Frank 1941 die deutsche Staatsangehörigkeit und wurde staatenlos. Immer neue antisemitische Gesetze nahmen ihnen ihre Rechte. Jüdische Menschen wurden vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Für Anne, die Bilder von Filmstars sammelte, war das Kinoverbot besonders schmerzhaft. Sie musste nun mit ihren jüdischen Mitschülerinnen das Lyzeum besuchen und wurde dadurch von vielen Freundinnen getrennt. Alle Jüdinnen und Juden mussten sich, später sogar ihre Fahrräder, registrieren lassen. Mit dem verpflichtenden Judenstern wurden sie offen gekennzeichnet. Viele Niederländer zeigten Solidarität, doch es gab auch eine einheimische nationalsozialistische Partei. Um seine Firmen vor strengen Kontrollen zu schützen, übergab Otto Frank die Leitung formal an seine Mitarbeiter Johannes Kleimann und Viktor Kugler. Am 12. Juni 1942 erhielt Anne zu ihrem 13. Geburtstag ein rot-weiß kariertes Poesiealbum. Sie hatte es zuvor ihrem Vater in einem Geschäft gezeigt. Noch am selben Tag begann sie darin auf Niederländisch ihr Tagebuch zu führen und nannte es Kitty. Versteck im Hinterhaus. Otto Frank richtete im Hinterhaus seiner Firma in der Prinsengracht 263 in Amsterdam ein Versteck ein. Den Vorschlag dazu hatte sein Mitarbeiter Johannes Kleimann gemacht. Das unauffällige Vorderhaus lag nahe der Westerkerk, war alt und typisch für das Viertel. Das Achterhaus steht rückwärtig und umfasst drei Etagen. Auf der ersten Ebene befanden sich zwei kleine Zimmer mit Bad und Toilette. Darüber lagen ein großes und ein kleines Zimmer. Von dem kleineren führte eine Leiter auf den Dachboden. Die einzige Tür zu dem ungefähr 50 Quadratmeter großen Hinterhaus war hinter einem beweglichen Bücherregal verborgen. Eine steile Treppe verband das Versteck mit dem Flur vor den Büroräumen. Otto Frank bat seine Sekretärin Miep Gies, geborene Hermine Santruschitz, um Unterstützung. Sie wusste, dass ihr als Helferin von Jüdinnen und Juden Strafe drohte, falls das Versteck entdeckt würde. Trotzdem übernahm sie die schwierige Aufgabe. Zusammen mit ihrem Ehemann Jan Gies, den Kollegen Viktor Kugler und Johannes Kleimann sowie Beb Voskeul versorgte sie die Bewohnerinnen und Bewohner des Hinterhauses. Die Gefahr für die Familie Frank wuchs, als Margot Frank am 5. Juli 1942 einen schriftlichen Aufruf der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam erhielt. Sie sollte sich beim Reichsarbeitsdienst melden, andernfalls würde die gesamte Familie verhaftet. Otto Frank entschloss sich deshalb zum sofortigen Untertauchen. Schon am folgenden Tag, dem 6. Juli, begann das Leben im Untergrund. Eine Flucht aus den besetzten Niederlanden schien unmöglich. Annes Freund Helmut, genannt Hello Silberberg, stand kurz darauf vor der Wohnungstür und traf niemanden mehr an. Die Familie hatte die Räume absichtlich verwüstet und einen Zettel zurückgelassen, um eine hastige Flucht in die Schweiz vorzutäuschen. Eine Woche später zog die Familie van Pels in das Achterhuis ein und im November 1942 kam der Zahnarzt Fritz Pfeffer hinzu. Anfangs hofften die Versteckten, nach wenigen Wochen oder Monaten wieder frei zu sein. Tatsächlich blieben sie etwas mehr als 2 Jahre dort. Sie durften das Haus nicht verlassen und mussten jeden Lärm vermeiden. Die angespannte Atmosphäre führte zu häufigen Spannungen. Anne ärgerte sich über Fritz Pfeffer, mit dem sie ein Zimmer teilen musste. In ihrem Tagebuch nannte sie ihn spöttisch Dussel, also Dummkopf. Auch mit ihrer Mutter Edith stritt Anne oft, da Edith verzweifelt und hoffnungslos wirkte. Vater Otto versuchte zu vermitteln. Für Anne war die Situation besonders schwer, weil sie zu Beginn ihrer Pubertät eigentlich launisch und rebellisch hätte sein dürfen, sich aber diszipliniert verhalten musste. Miep Gies besorgte Lebensmittel und berichtete den 8 Untergetauchten vom Kriegsverlauf. Mittags kamen Helferinnen, Helfer und Versteckte zum gemeinsamen Essen zusammen. Abends, wenn die übrigen Angestellten gegangen waren, durften Anne und die anderen in das Vorderhaus. In Ottos früherem Büro hörten sie die Nachrichten des Hörfunksenders British Broadcasting Corporation. Diese Meldungen verunsicherten sie. Am 15. Juli 1942 fuhr der erste Zug in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und Jüdinnen und Juden verloren ihre Staatsangehörigkeit. Anne Frank las im Versteck viele Bücher, übte ihren Stil und wurde von einem eigenwilligen Backfisch zu einer selbstbewussten Autorin. Die niederländische Exilregierung in London rief dazu auf, Dokumente über die Besatzungszeit zu sammeln. Das motivierte Anne, ihre Tagebuchnotizen zu überarbeiten. Sie schrieb dafür auf lose Blätter. Am 11. Mai 1944 notierte sie, dass sie nach dem Krieg unbedingt ein Buch mit dem Titel »Das Hinterhaus« veröffentlichen wolle. Sie zweifelte, ob Otto Edith wirklich geliebt habe und vermutete eine Vernunftehe. Außerdem verliebte sie sich in Peter van Pelz, doch nach einem kurzen, zärtlichen Intermezzo endete die Beziehung bald wieder. Aus dem Tagebuch geht auch hervor, dass Anne über Deportationen und das Kopfgeld auf Jüdinnen und Juden Bescheid wusste. Wenige Tage nach ihrem letzten Eintrag war sie selbst betroffen. Verrat. Bis heute ist ungeklärt, wer das Versteck der Familie Frank verriet. Über die Jahre wurden zahlreiche Personen verdächtigt, darunter der Lagervorarbeiter Wilhelm van Maaren, die Putzfrau Lena van Bladeren Hartog und die Jüdin Ans van Dijk. Beweise gibt es gegen niemanden. Neuere Theorien nennen den Kopfgeldjäger Anton Ahlers, eine Razzia wegen Schwarzhandels oder den Notar Arnold van den Berg. Letztere Hypothese sorgte 2022 für Aufsehen, wird aber von Fachleuten als unbelegt und spekulativ kritisiert. Der Fall bleibt offen. Verhaftung. Am Morgen des 4. August 1944 wurde das Versteck in der Prinsengracht von der Ordnungspolizei unter Karl Josef Silberbauer entdeckt, nachdem ein anonymer Hinweis bei der geheimen Staatspolizei eingegangen war. Die Helfer führten die Beamten zu den Versteckten, die anschließend verhört und zunächst im Gefängnis an der Wetheringschans, später im Durchgangslager Westerbork interniert wurden. Dort mussten sie in Strafbaracken unter schwierigen Bedingungen arbeiten, Männer und Frauen getrennt, zuletzt in einer Batterieabteilung. Hoffnung bestand, durch die Arbeit einer Deportation zu entgehen, während gleichzeitig Berichte über alliierte Fortschritte und Transporte in den Osten die Runde machten. Am 2. September wurden die Familien Frank und van Pelz schließlich für einen Transport nach Auschwitz selektiert. Viktor Kugler und Johannes Kleimann wurden ins Gefängnis und später nach Amersfoort gebracht, wobei Kleimann am 18. September aus gesundheitlichen Gründen entlassen wurde und Kugler am 28. März 1945 fliehen konnte. Während der Festnahme rettete Beb Voskoil belastende Schwarzmarktpapiere. Miep Gies bewahrte Anne Franks verstreute Aufzeichnungen auf, in der Hoffnung, sie ihr nach dem Krieg zurückgeben zu können. Auschwitz und Bergen-Belsen, Tod und Gedenken. Die Familien Frank und van Pelz befanden sich im letzten Zug, der Westerbork verließ und nach Auschwitz fuhr. Der Transport startete am 3. September 1944 mit etwa 1000 jüdischen Menschen und kam 2 Tage später an. An der Rampe trennten die Bewacher Männer und Frauen. Dort sahen sich die Angehörigen zum letzten Mal. Alle 8 Menschen aus dem Hinterhaus überstanden die erste Auswahl. Hermann van Pels wurde höchstwahrscheinlich am 3. Oktober 1944 in der Gaskammer ermordet. Auguste van Pels gelangte über die Lager Bergen-Belsen und Buchenwald Anfang April 1945 in Richtung Theresienstadt und starb unterwegs. Peter van Pels musste Mitte Januar 1945 auf einen Todesmarsch nach Mauthausen. Dort starb er kurz vor der Befreiung. Edith Frank starb am 6. Januar 1945 in Auschwitz an Hunger und Erschöpfung. Anne war 3 Monate zuvor 15 Jahre alt geworden und entging so der sofortigen Ermordung. Von den etwa 1000 Menschen des Zuges wurden fast 600, darunter alle Kinder unter 15 Jahren, direkt in die Gaskammern geschickt. Die übrigen mussten sich ausziehen, wurden kahlgeschoren, desinfiziert und erhielten eine Häftlingsnummer auf den linken Unterarm tätowiert. Anne, Margot und Edith Frank kamen in Block 29 des Frauenlagers Birkenau unter. Dort herrschten bittere Kälte, Zwangsarbeit und katastrophale hygienische Zustände. Anne erkrankte an Krätze und wurde zusammen mit Margot in einen Isolierblock verlegt. Als die alliierten Truppen näher rückten, begannen die Nationalsozialisten Ende Oktober Auschwitz zu räumen. Sie deportierten rund 1300 Frauen nach Bergen-Belsen. Anne und Margot gehörten dazu. Der Zug fuhr in der Nacht zum 1. November 1944 ab. Damit wurden die Schwestern von ihrer Mutter getrennt. In Bergen-Belsen kamen sie 2 Tage später an. Nach einem etwa 8 Kilometer langen Fußmarsch wurden sie zunächst in Zelten untergebracht, die bald einem Sturm zum Opfer fielen. Im Januar 1945 verlegte man sie in das sogenannte Sternlager, in dem die Gefangenen ihre Zivilkleidung mit dem gelben Stern tragen mussten. Hinter dem Stacheldraht traf Anne ihre Freundinnen Hanna Goslar und Nanette Blitz wieder. Beide bemerkten, wie abgemagert und verlaust Anne inzwischen war. Trotz eigener Schwäche sorgte sie sich mehr um Margot als um sich selbst. Immer mehr Häftlinge trafen in Bergen-Belsen ein, die hygienischen Bedingungen verschlechterten sich dramatisch. Im März brach eine Fleckfieberepidemie aus, an der mehrere 10.000 Menschen starben. Zeugenaussagen berichten, dass Margot geschwächt von ihrer Pritsche fiel und starb. Wenige Tage später folgte Anne. Wahrscheinlich geschah dies bereits im Februar 1945. Am 15. April befreiten britische Truppen das Lager. Auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte Bergen-Belsen erinnert ein Gedenkstein an Anne und Margot Frank. Er markiert keinen genauen Grabplatz, da beide in einem nahegelegenen Massengrab ruhen. Otto Frank überlebte als einziger der Untergetauchten aus dem Hinterhaus. Nach der Befreiung durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 kehrte er nach Amsterdam zurück, zog aber 1952 zu seiner Schwester nach Basel in die Schweiz. Dort heiratete er ein Jahr später Elfriede Geiringer. Bis zu seinem Tod am 19. August 1980 lebte Otto Frank in Birsfelden bei Basel und setzte sich unermüdlich für das Tagebuch seiner Tochter und deren Botschaft ein. Wirkung und Vermächtnis. Anne Franks Tagebuch erschien 1947 in Amsterdam, die deutsche Fassung kam 1950 heraus. Zunächst stieß sie in Deutschland auf wenig Interesse. Erst später wurde das Werk weltweit bekannt. Die vollständige kritische Ausgabe erschien 1988. Weltweit erinnern Statuen, Stolpersteine und Gedenkorte an Anne Frank, unter anderem in Frankfurt, Amsterdam, Aruba und New York. Das Anne-Frank-Haus in Amsterdam wurde 1960 eröffnet, das Berliner Anne-Frank-Zentrum folgte 1998. In Frankfurt entstand eine Bildungsstätte mit Ausstellung und Workshops. Der von Otto Frank gegründete Anne-Frank-Fonds unterstützt Erinnerungs- und Bildungsarbeit. Das Urheberrecht liegt beim Fonds, Teile des Tagebuchs wurden inzwischen frei zugänglich gemacht. Anne Franks Name steht heute für ein individuelles Schicksal im Holocaust. Ihr Tagebuch bleibt ein zentrales Zeugnis gegen das Vergessen.